Es gibt Momente im Leben, die alles verändern. Nachher ist nichts mehr wie vorher. Die Geschichte von Horatio Spafford fängt genau dort an. Er war ein erfolgreicher Anwalt in Chicago. Ein Mann mit Perspektiven, mit Familie, mit Zukunft. Aber dann ist eine Kette von Ereignissen losgegangen, wo sein Leben Schritt für Schritt hat angefangen zu erschüttern. Zuerst verliert er seinen kleinen Sohn. Ein persönlicher Verlust, der alles ändert. Nicht lange später kommt der grosse Brand von Chicago. Ein Feuer, das grosse Teile der Stadt zerstört und mit ihm auch einen Grossteil von seinem Vermögen. Was er sich über all die Jahre mit viel Krampf hat aufgebaut, ist plötzlich auf einen Schlag weg. Und trotzdem geht das Leben weiter. Irgendwie. Ein paar Jahre später plant die Familie eine Reise nach Europa. Eine Auszeit, vielleicht sogar ein Neuanfang. Aber kurzfristig muss der Spafford geschäftlich in Chicago bleiben. Seine Frau und seine vier Töchter reisen über den Ozean voraus. Und mitten auf dem Ozean passiert es. Das Schiff kollidiert mit einem anderen und sinkt innerhalb von Minuten. Viele Menschen sterben. Auch alle seine vier Töchter. Und nur seine Frau überlebt. Was sie ihm später ein Telegramm sendet, besteht ihre Nachricht nur aus zwei Worten. Saved alone. Gerettet allein. Ich habe bewusst kein Beispiel aus unserer Mitte genommen, aber wir alle erleben Situationen, wo wir Gott manchmal nicht verstehen. Und selber fassungslos sind. Warum das so etwas passieren kann. Leid ist konkret. Leid trifft echte Menschen. Die und mich. Und oft völlig unerwartet. Ein Moment und alles verändert sich. Leid betrifft uns aber nicht immer persönlich. Es geschieht auch im Grossen. Es gibt Krieg, Menschen in Armut, Kinder, die in Angst aufwachsen müssen, Hunger, Ungerechtigkeit. Und das passiert alles gleichzeitig. Irgendwo auf dieser Welt, genau jetzt. Und je nachdem, wie wir leben, welchen Hintergrund wir haben, gehen wir sehr unterschiedlich damit um. In vielen Teilen der Welt gehört Leid zum Alltag. Aber hier bei uns im Westen haben wir vieles im Griff. Wir haben Sicherheit, Medizin, Wohlstand. Und vielleicht genau darum wirft uns das Leid manchmal umso härter aus der Bahn, weil wir es uns nicht gewöhnt sind, weil wir es nicht einordnen können. Und so suchen wir Menschen ganz unterschiedliche Wege, mit Leid umzugehen und sich zu erklären. Ein paar religiöse Vorstellungen wie die Lehre vom Karma sehen Leid als eine Konsequenz von früheren Taten zum Beispiel. Die Idee dahinter ist, was ich heute erlebe, ist eine Ursache, vielleicht sogar aus einem früheren Leben oder von dem, was ich gemacht habe. Und entsprechend versucht man, das durch gute Taten zu mindern oder die Zukunft zu verändern. Im Buddhismus wird Leid noch grundsätzlicher verstanden. Dort gehört Leid untrennbar zum Leben dazu. Die Ursache liegt im Verlangen, im Festhalten an Sachen. Und der Weg besteht dort, in sich innerlich zu lösen. Weniger festzuhalten, weniger zu erwarten und so auch weniger zu leiden. Dann gibt es auch eher so ein bisschen philosophischere Ansätze, die sagen, ja, Leid gehört einfach zum Leben. Es ist unvermeidbar. Aber entscheidend ist, wie ich darauf reagiere. Nicht, ob es passiert. Weil entweder können wir daran zerbrechen oder wir können daran wachsen. Und wir im Westen haben vielleicht oft ein bisschen diese Haltung. Wir versuchen das Leid ein bisschen zu vermeiden, zu kontrollieren oder zumindest möglichst schnell zu beheben. Wenn etwas nicht funktioniert, suchen wir nach Lösungen. Wenn etwas wehtut, dann versuchen wir es zu therapieren. Und wenn Leid kommt, dann wollen wir möglichst schnell wieder zurück ins normale Leben. Und doch merken wir, keine von diesen Antworten nimmt das Leid wirklich weg. Und keine erklärt es so, dass es dann plötzlich leicht wird. Und vielleicht merken wir genau an diesem Punkt, wir suchen nach Erklärungen, nach Wegen, mit dem Leid umzugehen. Aber etwas bleibt offen. Weil die eigentliche Frage ist ja nicht nur, warum gibt es Leid, sondern was macht das mit Gott, mit meinem Gottesbild und wie kann er das zulassen? Wenn Gott gut ist, warum gibt es denn so viel Leid? Die Bibel verschweigt uns nicht, dass Zeiten von Leid auch zu unserem Leben dazugehören. Sie ist radikal ehrlich und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Bibel behauptet nicht, dass Leid ein Leben mit Gott nicht ein leidfreies Leben bedeutet. Und sie versucht auch nicht, den Schmerz schön zu reden. Und ein prominentes Beispiel, das vielleicht sehr viele von uns kennen, ist der Hiob. Der Hiob, das war ein mega erfolgreicher Mann. Er hatte alles im Überfluss gehabt. Aber mit einem Schlag ist ihm plötzlich alles genommen worden. Seine Kinder sind gestorben. Sein Vieh ist ihm geklaut worden oder ist auch gestorben. Und am Schluss ist er von Kopf bis Fuß mit Geschwür überseilt gewesen. Und seine Klage, seine Verzweiflung, ist mega ehrlich in der Bibel festgehalten. Wir können sogar lesen, dass er sich wünscht, nie geboren worden zu sein. Aber auch in den Psalmen von David, einem König, der sehr viel Höchst und Tiefst in seinem Leben hat erlebt, lesen wir mega ehrlich von dem, was er denkt. Und es wird mega konkret. So schreibt er zum Beispiel im Psalm 13, Herr, wie lange noch wirst du mich vergessen? Wie lange noch hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Aber das ist nicht alles. Sogar Jesus selber ist mitten in seinem grössten Schmerz und in seinem grössten Unverstehen im Garten Gethsemane mega ehrlich mit seinen Jüngern. Er sagt, meine Seele ist betrübt, bis an den Tod. Betet mit mir. Und noch mehr als das. Die Bibel sagt uns, dass Jesus ist Mensch geworden. Gott selber ist uns in unserem Leid nahe gekommen, indem er sich eins macht mit dieser Welt. Die Bibel stellt uns einen Gott vor, der nicht fernbleibt, der nicht einfach in seinem Stübli oben hockt und auf uns herabschaut und davor redet, dass wir dann irgendwann bei ihm werden sein. Nein, die Bibel stellt uns einen Gott vor, der zu uns kommt, der uns gleich wird. Im Hebräer lesen wir, dass Jesus nicht ein hoher Priester, also ein höherer Geistlicher ist, der uns nicht verstehen könnte, weil er kaum Anfechtung oder Leid erlebt. Jesus ist uns in unserer Schwachheit in gleich geworden. Wir lesen davon, dass Jesus hat gerannt hat. Er hat auch den Schmerz über das Leid, das passiert ist, gespürt. Und am Kreuz hat er unglaubliche körperliche Demütigung und unvorstellbaren Schmerz gespürt. Schon im Jesaja ist über Jesus gesagt worden, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Egal welcher Schmerz, welches Leid du auch erlebst, Jesus kann es nachfühlen. Und er weiß, wie es dir geht. Er versteht dich. Und er wird dich nicht abweisen, wenn du zu ihm wirst kommen. Mir selber schenkt das immer wieder Hoffnung. Weil ich kenne den Frust von diesem Schmerz sehr gut. Ich habe seit 3 Jahren Weichteilrheuma und habe durch das sehr oft Schmerzen. Ich kann nicht einfach machen, was ich will, weil mein Körper mir manchmal Grenzen setzt. Und das, was ich vorhin über Jesus gesagt habe, das kann ich in Momenten, wo es mir gut geht, mega einfach sagen und glauben. Aber in Momenten, wo Krisen sind, wo das Leid plötzlich Überhang nimmt, ist es doch nicht mehr so einfach zu glauben. Schon so oft habe ich für mich gebeten. Ich habe geglaubt, ich habe gehofft. Aber die Heilung ist bis heute noch nicht da. Warum heilt mich Gott noch nicht? Warum lässt er das zu? Wie soll mein Leben weitergehen? Habe ich überhaupt noch Hoffnung? Will ich wirklich mit so einem Gott Gemeinschaft haben? Und kann ich ihm vertrauen? Die Fragen sind real. Und sie sind berechtigt. Und es ist wichtig, dass wir dem Raum geben, dass wir das nicht verdrängen. Ich und du, wir sollen zweifeln und wir dürfen zweifeln. Wir dürfen Gott anklagen und wir dürfen ehrlich sein mit ihm. Wir sollen unsere Gefühle und Gedanken mit ihm teilen. Aber wenn ich das mache, was gibt mir denn da noch Hoffnung? In den Psalmen von David können wir sehen, wie er zuerst brutal ehrlich ist mit Gott. Er schießt ihm alles her und zum Teil alles an den Kopf. Und er ist ihm authentisch mit ihm. Und das ist kein Zeichen von seiner Glaubensschwäche, sondern das ist ein Zeichen von echter Beziehung. Wer zu Gott klagt, der redet noch mit ihm. Und das ist der Unterschied zu Bitterkeit und Schweigen. Praktisch jeder Psalm enthält auch ein Lob. Ein Aussprechen von dem, wer Gott ist. Ich habe vorhin aus Psalm 13 eine Klage vorgelesen. Und im gleichen Psalm steht am Ende: Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Psalmen, die Zeugen von Hoffnung und von Zuversicht. Die Klage, die richtet sich auf das, was wir sehen. Lobpreis auf das Wesen von Gott und auf das, was er ist. Und das bleibt im Leid gleich. Ja, Leid und Hoffnung können nebeneinander stehen und es geht auf. Leid existiert. Es ist unverständlich und grausam. Wir können uns dafür entscheiden, uns hinter diesem Leid zu verstecken und darin zu versinken. Die Klage nicht vor Gott zu bringen, sondern uns in dem Sinn, um uns selber zu drehen. Das führt zu Bitterkeit. Und raubt uns im Endeffekt jegliche Hoffnung. Aber wir können uns auch dafür entscheiden, an Gott festzuhalten und uns zu freuen an dem, wo er ist und an dem, wo er uns zuspricht. Und das ist eine Entscheidung, die wir in jedem Moment von unserem Leben neu müssen treffen. Auch ich darf das immer wieder lernen. So oft hat es der Schmerz geschafft, mich einzunehmen, meine Laune und meinen Lebenssinn zu bestimmen. Aber dann habe ich einen Weg angefangen. Ein Weg, wo ich jeden Morgen der Heilige Geist bitte, dass er mein Herz verändert und meine Gedanken erneuert. Und dann ist etwas mega Interessantes passiert. In Situationen, die vorher mega schwierig waren, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich vor einer Entscheidung stehe. Und habe mich aktiv dazu entscheiden, jetzt nicht in diesem Loch zu versinken, wo sagt, dass ich doch die Ärmste wäre. Und ich habe gemerkt, wie mehr und mehr wirklich das passiert ist, was ich der Heilige Geist darum gebeten habe. Dass die Gedanken sind neu geworden. Und ich habe gemerkt, dass wir Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die über den Tod rausgeht. Weil Gott ist gut. Egal, welche Umstände ich auch sehe. Sein Wesen und sein Charakter wird sich durch die Umstände, in denen ich drin stehe, nicht verändern. Ich darf ihm sagen, wie ich mich fühle. Ich darf ihm sagen, wie schwierig das mein Leid ist. Aber dann wollte ich mich auch immer wieder daran erinnern, dass Gott treu ist. Dass er zu mir steht und dass er das wird halten, was er uns versprochen hat. Ich schaffe das nicht immer. Ich habe oft auch Momente, wo der Sog mich wieder in das Selbstmitleid runterziehen kann. Aber dann bin ich mega froh um Freunde. Freunde, die ich anleiten kann und die ich mit ihnen zusammen mir wieder bewusst machen kann, was Jesus da hat für mich. Und die brauchen wir alle. Es ist ein Weg. Wir alle sind auf dem Weg. Aber wir wollen weitergehen, bis wir zu Jesus kommen. Es gibt unglaublich viele Geschichten von Menschen, wo Gott in unglaublich schwierigen Umständen erlebt und ihm sind treu geblieben. Sie haben erlebt, wie Menschen, die ihnen lieb waren, sind gestorben. Sie haben Anfindung erlebt. Und trotzdem haben sie sich in all diesen Umständen gefreut. Zum Beispiel sind nach dem Brand von Rom unter dem Kaiser Nero Christen als lebendige Fackeln im Garten von ihm verbrannt worden. Und mitten in diesem unvorstellbaren Schmerz, den diese Menschen erleben mussten, haben die Loblieder gesungen und haben davon geredet, wie treu und gut Gott ist. Wie kann das nur sein, dass die Menschen in dieser schwierigen Situation so grausam gleich können sagen, dass Gott gut ist? Sie waren verwurzelt in der Liebe von Gott und sie haben gewusst, tief innen gewusst, wer er ist. Ich wünsche mir von Herzen, an den Punkt zu kommen, wo die Menschen waren. Aber wenn ich ehrlich mit mir selber bin, dann merke ich, ich bin Meilen weit davon entfernt. So oft übernehmen Gedanken von Zweifel am Wesen Gottes den Überhang. Ja, kann ich glauben, dass Gott gut ist? Schenke ich am Wort Gottes Gewicht? Oder ist es einfach so eine nette Erzählung? Sind die Bibel und Jesus wirklich mein Fundament von meinem Leben? Oder vertraue ich auf mich und das, was ich kann? Habe ich einfach mal eine Entscheidung für Jesus getroffen? Und das reicht mir. Ja, reicht es wirklich? Reicht es, wenn Leid plötzlich kommt und nicht mehr alle anderen betrifft, sondern mich, ganz persönlich? Ist denn der Gott dann einfach der, der sich meine Sorgen anhören kann und dann gehe ich wieder und nehme sie wieder mit? Oder ist er der Ort, wo ich herflüchte, wo ich Geborgenheit und Sicherheit suche? Kannst du glauben, dass Jesus dir die Sicherheit geben kann? Ist er einfach dein Erlöser? Und das war's. Oder kannst du glauben, dass er dich versorgen wird, wie die Bibel sagt? Oder denkst du insgeheim, dass Gott vielleicht ja doch nicht so gut schaut und dass er doch nicht so treu ist? Und darum nimmst du deine Sorgen gerade wieder mit. Was ist deine Sicherheit? Was gibt dir Halt, wenn auch mal schwierige Zeiten im Leben kommen? Und wer ist Jesus für dich? Ich möchte an den Punkt kommen, wo ich tief verwurzelt bin, in der Hoffnung, die Gott uns gibt. Weil auch dann, wenn alles andere um uns herum zerbricht, verspricht uns die Bibel, dass Gott treu ist und dass er uns eine Hoffnung schenkt. Ich möchte uns heute noch einmal mehr das Fundament, das wir haben, vor Augen führen. Noch vor der Entstehung der Welt hat Gott an dich gedacht und dich dort schon geliebt. Gott liebt dich unendlich. Er wünscht sich, mit dir in Beziehung zu stehen. Aber von Natur aus fragen wir nicht nach Gott. Wir misstrauen ihm und wir gehen unsere eigenen Wege. Das nennt die Bibel Sünde. Sünde trennt uns von Gott und von dem Leben, das er für uns bereit hat. Gottes Sohn, Jesus Christus, ist für uns am Kreuz gestorben und ist von den Toten auferstanden. Und durch das hat er jede Sünde getragen und die Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben. Und nicht nur das. Die Auferstehung von Jesus ist nicht einfach so ein Symbol, sondern es ist die Garantie von einer lieblichen Erneuerung von allem. Jesus bezeugt mit seiner Auferstehung, dass der Tod keine Macht mehr hat über uns. Und das Leid hat nicht mehr das letzte Wort. Nicht für Einzelne, aber auch nicht mehr für die Schöpfung. Jesus hat die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen wiederhergestellt. Das Geschenk nehmen wir durch Glauben an, indem wir uns auf das einlassen und dem vertrauen. Und wenn wir das Geschenk im Glauben angenommen haben, dann haben wir ewige Gemeinschaft mit Gott im Himmel. In Offenbarung 21 lesen wir, wie das wird sein.
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf: Schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr.
Durch das Geschenk, das uns Jesus gemacht hat, haben wir Zugang zu Gott. Und das bedeutet, dass wir einmal in dieser ewigen Erde, die Offenbarung 21 uns beschreibt, werden sein. Dort wird es keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz mehr geben. Gott wird alles, wirklich alles neu machen. Ich weiss nicht, ob ich hier auf dieser Erde werde heilig erfahren. Aber ich weiss, dass ich in Zukunft wieder geheilt sein werde. Wenn nicht hier, dann im Himmel. Und das ist unsere Hoffnung. Das Leid hat nicht mehr das letzte Wort. Und es wird einmal nicht mehr existieren, weil Jesus am Kreuz der Sieg hat errungen. Aus meinem eigenen Leben kann ich dir sagen, das Beste, was wir haben können, ist nicht Abwesenheit von Schmerz und von Leid, sondern der Zugang zum Vater, zu Gott. So oft habe ich versucht, die Leere in mir zu füllen, mit irgendwelchen Sachen, aber es ist nie voll geworden. Nur Jesus kann das stillen. Nur Jesus kann uns wirkliche Erfüllung geben. Und paradoxerweise öffnet das Leid oft erst ein bisschen unsere Seele. Manchmal wird der Schmerz und das Leid zu einem Weg zu Gott. Der Hiob selber sagt, bevor er von Gott das Versprechen bekommt, dass er all den Reichtum in Überfluss wieder zurück wird bekommen, ein mega spannender Satz. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Durch viele Geschichten aus der Bibel, durch Christen, die vor uns waren, aber auch durch viele Geschichten von Menschen, die hier unter uns sind, können wir sehen, dass Gott aus Schlechtem Gutes macht. Sein Motiv ist Liebe. Gott ist Liebe. Egal, ob wir es auf dieser Welt können verstehen oder nicht, uns ist versprochen, dass alles uns wird zum Besten dienen. Und wenn wir es hier noch nicht verstehen, dann werden wir es im Himmel können. Er lässt nichts wahllos zu. Er schaut zu dir, seinem geliebten Kind. Er hat versprochen, dass er das gute Werk, das er in uns angefangen hat, wird weitermachen und zu Ende bringen. Warum kann ich dir so sicher von dem erzählen? Weil ich das immer wieder erlebe. Ich erlebe, wie in Situationen, wo plötzlich alles wegbricht, ein Frieden in meinem Herz innen ist. Wie der Heilige Geist in mir die Gewissheit schafft, dass Gott wirklich gut ist und wird versorgen. Und ich erlebe, wie mehr und mehr eine Sehnsucht in mir wächst. Nach Gott, nach dem, was er sagt und der Hoffnung, die er mir schenkt. Ja, die Welt, sie hat keine Antwort aufs Leid. Sie versucht es durch eine innere Haltung zu überwinden oder möglichst schnell auf die Seite zu schaffen. Aber Gott schenkt uns eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Und auf dieser Welt verspricht er uns aber auch schon sein Wirken. Im Philipper 4,6 lesen wir: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Die Bibel sagt uns, dass wir im Leid nicht alleine sind. Dass Gott mit uns durch die dunklen Zeiten geht, wie ein Hirte seine Schafe begleitet. Gott ist unglaublich treu und er steht zu seinem Wort. Er sagt über sich selber, dass er ein Fels ist, ein sicherer Ort, wo wir Zuflucht finden dürfen. Er ist ein Schild, ein starker Helfer und eine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Gott ist denen nahe, die ein zerbrochenes Herz haben. Wir dürfen unsere Zeit vor Not an ihn wenden und mit ihm reden. Wir dürfen beten, aber wenn uns die Worte fehlen, dürfen wir auch sprachlos vor ihm sein. Deine Schwäche ist nicht ein Hindernis für Gott. Jesus sagt uns, dass alle zu ihm kommen sollen, die niederdrückt und mit Lasten beladen sind, weil er wird uns die Last abnehmen und Ruhe schenken. Jesus lässt uns ein, von ihm zu lehren, weil das, was er uns lehrt, wird uns Ruhe geben. Jesus möchte uns Gott vorstellen, dass wir in schwierigen Zeiten können Hoffnung und Sicherheit finden. Im 2. Korintherbrief lesen wir: Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvorstellbar viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überlagernde Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Am Anfang habe ich euch ja die Geschichte von Horatio Spafford erzählt. Seine Geschichte war dort aber noch nicht zu Ende. Er hat sich auf den Weg gemacht, über den Atlantik, um zu seiner Frau zu kommen. Eine Reise, die niemand von uns freiwillig antreten möchte. Irgendwann ist während der Überfahrt ist der Captain zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, dass sie jetzt ungefähr an der Stelle sind, wo das Schiff untergegangen ist. Dort, wo seine vier Töchter ihr Leben verloren haben. Genau dort, an dem Ort vom Verlust, umgeben von der Wassermasse vom Meer, hat er angefangen zu schreiben. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Der Mann, der so unglaublich viel Leid hat müssen erleben, schreibt das Lied It is well with my soul. Oder auf Deutsch, wenn Friede mit Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Der Mann hat den Schmerz nicht ignoriert. Aber er hat sich entschieden, Gott selbst im dunkelsten Tal von seinem Leben zu vertrauen. Die Hymne ist in einer unglaublichen Trauer geboren worden, aber sie zeugt von unerschütterlichem Glauben und ist in den Verheißungen vom Wort Gottes verankert. Sehr viele Lieder handeln von dieser Hoffnung, die Gott uns schenkt. Und wenn ich die Lieder höre, fällt mir immer wieder etwas Neues auf von dem Schatz, den Jesus uns gibt. Und ein Lied, das mich in den Vorbereitungen wieder einmal mehr berührt hat und das unser Leben als Jesus-Nachfolger gut zusammenfasst, ist das Lied «Weil Jesus lebt». Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich nicht mehr. Jesus, ich weiß, du kennst die Zukunft. Mein Leben hat nun Sinn, weil du, mein Jesus, lebst. Ja, weil Jesus lebt, weil er gestorben und auferstanden ist, hat mein Leben Sinn. Weil das Leid keine Macht mehr über uns hat und wir hoffnungsvoll auf eine Ewigkeit mit ihm warten. Und bis dorthin, wenn wir einander immer wieder Mut machen, an dem festzuhalten, was die Bibel uns sagt. Und was bedeutet das jetzt konkret für meinen Alltag? Wie kann ich verwurzelt werden in dieser Liebe und in dieser Hoffnung, die Gott mir schenkt? Mir hat es mega geholfen, Gott in kleinen Gebeten immer wieder in meinen Alltag einzuladen. In meine Alltagssorgen herzulegen, vielleicht manchmal auch etwas, was mich frustet, etwas, was mich freut, aber manchmal auch die grossen Nöte. Weil so leben wir Beziehung. Und ich habe euch auch erzählt, dass es mir manchmal nicht immer gleich einfach fällt, Gott zu vertrauen und in dieser Wahrheit festzubleiben. Und für das brauchen wir füreinander. Wir wollen füreinander immer wieder einstehen. Und einander ermutigen, auf diesem Weg zu bleiben. Bietet einander aktives, offenes Ohr an und seid authentisch miteinander. Wir sind zusammen unterwegs auf dem Weg zu Jesus. Auf dem Weg in die Ewigkeit. Stellt euch vor, wir wären eine Gemeinde, wo Menschen mit ihrem Leid nicht alleine bleiben. Eine Gemeinde, wo man nicht stark sein muss, um dazugehören. Wo man füreinander beten, einander im Glauben tragen und ehrlich und authentisch miteinander sein. Vielleicht ist das genau der Ort, wo der Trost von Jesus sichtbar werden kann. Wir werden jetzt in eine kurze Zeit von der Reflexion gehen. Für das habe ich euch ein paar Fragen mitgebracht, die ihr auf dem Beamer werdet sehen. Und ich möchte dich ermutigen, über die Fragen nachzudenken und ehrlich vor Gott zu sein.